Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Nach der Fußball-EM ist vor den Sommerspielen und genau dieses eine Wochenende dazwischen nutzt die Tour de France für ihr großes Finale. Deshalb wird das heute auch eine Frankreich-lastige Sendung. Die Schlussminuten und Bilanz der Tour de France und die große Vorschau auf die Sommerspiele in Paris mit den letzten sportlichen Tests im Handball und Tennis und einer Erklärung, warum der Deutschlandachter als Sorgenkind zu den Ruderwettbewerben nach Frankreich fährt. Wir berichten, wie mit Leo Neugebauer, ein neuer Zehnkämpfer aus Deutschland, sich in Stellung bringt für eine Medaille und wie die Kriege und Krisen dieser Welt sich auf dieses internationale Sportfest auswirken, von dem sich nicht nur der Papst eine friedensstiftende Wirkung wünscht. Los geht's aber mit einem ganz frischen Ergebnis und einer kleinen Überraschung in Hamburg. Das Herrentennisturnier am Roten Baum war auch eine Generalprobe für die Spiele in Paris. Und im Finale ist der an Nummer 1 gesetzte Alexander Zverev gegen den Franzosen Arthur Fils unterlegen. Von diesem Finalkrimi berichtet Lars Pegelow.
Es war ein packendes, es war ein hochklassiges Finale auf dem Center Court des Hamburger Roten Baum. Arthur Fils ist der Sieger der Hamburg Open. Nach 3 Stunden und 33 Minuten hatte er Titelverteidiger Alexander Zverev aus Hamburg niedergerungen. 6:3, 3:6 und 7:6, das Ergebnis aus Sicht des Franzosen, der damit den größten Erfolg seiner Karriere bisher feiert. Alexander Zverev im ersten Satz mit Magenproblemen musste behandelt werden, konnte sich davon dann aber im Laufe des Matches erholen und wirklich ein hochklassiges Spiel liefern, aber am Ende war der Franzose zu stark. Der Lohn für Arthur Fils mehr als 350.000 Euro Preisgeld. Er ist also der Einzelsieger von Hamburg. Das Doppel ging an das deutsche Olympiateam Kevin Kravitz und Tim Pütz.
Außerdem hat Tennisstar Rafael Nadal im schwedischen Bastards seinen ersten Turniersieg seit 2 Jahren verpasst. Er verlor im Endspiel auf seinem Lieblingsbelag Sand gegen Nuno Borges aus Portugal in 2 Sätzen. Einer der großen Hoffnungsträger für die Spiele der deutschen Leichtathleten ist ein Zehnkämpfer. Leo Neugebauer ist mit gerade mal 24 Jahren in Paris einer der großen Favoriten, weil er seit dem vergangenen Jahr den deutschen Rekord in seiner Disziplin hält. Und wenige Tage vor den Spielen hat er heute bei einem Testwettkampf in Wetzlar gezeigt, dass er in Topform ist. 5,30 Meter im Stabhochsprung, persönliche Bestleistung. Olympia kann also kommen. Was in ihm steckt, das hat Leo Neugebauer als College-Sportler in Texas in den letzten Jahren schon bewiesen. Über ihn und die Rolle amerikanischer Unis als Leistungsschmiede berichtet aus den USA Jürgen Kalver.
Austin, Texas 2023. Leo Neugebauer kommt in der Weltspitze an. Als er bei den amerikanischen College-Meisterschaften nicht nur 5 neue persönliche Bestleistungen aufstellt, er radiert mit 8.836 Punkten eine uralte Marke aus den 80er Jahren aus, den deutschen Zehnkampfrekord von Jürgen Hingsen. Sichtlich erschöpft versprüht er abends den letzten Tropfen Energie in einem Video auf seinem YouTube-Kanal Leo the German. Spontan, ungefiltert und überschwänglich.
I fucking broke every record I could break. I broke the German record.
Er hatte jeden verdammten Rekord gebrochen, den es zu brechen gab, und darüber ein paar Freudentränen vergossen. Er war auf Platz 8 der ewigen Weltbestenliste in der Königsklasse der Leichtathletik angekommen. Eugene, Oregon, Juni 2024. Wieder US-College-Meisterschaften und wieder ein Rekord. Diesmal sind es 8.961 Punkte und eine Jahresweltbestleistung. Und damit avanciert Neugebauer in seinem letzten Wettkampf für die Universität Texas zu einem heißen Aspiranten auf die Goldmedaille in Paris. Seine Reaktion diesmal gegenüber den amerikanischen Journalisten: hochzufrieden, locker und souverän.
It means the world to me. It just shows how much potential I had, and just to put something like this together is just—it's magnificent.
Das Resultat, sagt er, einfach nur großartig. Kein Grund, irgendetwas in Frage zu stellen oder zu bedauern. Das, was es noch zu verbessern gibt, will er bei den Olympischen Spielen umsetzen. Es ist eine Sache, für die Universität gegen gleichaltrige Gegner aus einem einzigen Land anzutreten. Etwas anderes, sich mit den Besten der Welt zu messen. Wie im letzten Sommer in Budapest als Neugebauer bei der Weltmeisterschaft am ersten Tag der gesamten Elite scheinbar uneinholbar enteilt war. Doch am zweiten Tag kam er schon im ersten Wettbewerb aus dem Takt. Über die 110 Meter Hürden erzielte er nach einem Fehlstart schwache 14,75 Sekunden, rutschte auf den dritten Platz der Zwischenwertung ab, schlammte gleich danach in seiner Paradedisziplin dem Diskuswurf und landete schließlich nur auf Rang 5. Edric Florial, der Cheftrainer der Leichtathleten der Universität Texas, war in Budapest dabei und nahm das Ganze sportlich. So gut wie jeder Zehnkämpfer scheitert zunächst, ehe er schließlich triumphiert, sagte er vor ein paar Wochen im Interview. Aber er werde seinen Schützling in Paris anders coachen.
In Paris, I'm going to be more stern, to force him to get in the mindset of I have to be a conquering hero.
Er werde ihn zwingen, diesmal mit einer anderen Einstellung anzutreten. In Budapest hatte er ihm gestattet, der verspielte Leo zu sein. Wir haben gelacht und herumgejuckst. Das werde es bei Olympia nicht mehr geben. Wie Neugebauer den verpatzten Auftritt wegsteckte, war bemerkenswert. Der in Görlitz geborene Sohn einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Kamerun sagte tags darauf in einem Interview, dass er
bewiesen habe, dass ich echt auf dem Level bin und dass ich sogar noch mehr Potenzial habe, weil ich ja noch mal den ersten Tag eine Bestleistung hatte. Und deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt schon da oben mit dabei bin und dass die Leute jetzt ein bisschen mehr ein Auge auf mich haben.
Was er ebenfalls bewiesen hat, dass die Arbeit von Florial und Techniktrainer Jim Garnham sich gelohnt hat. In 4 Jahren hat der Rohdiamant aus dem Stuttgarter Vorort Stetten auf den Filnern jenen Feinschliff erhalten, mit dem er in Paris glänzen könnte. Wozu in der Leistungsschmiede mit ihren erstklassigen Sportanlagen und einer exzellenten medizinischen Betreuung gehörte, Neugebauer zu den Spezialisten in jenen Disziplinen zu stecken, in denen er deutlichen Steigerungsbedarf hatte. Eine Herausforderung, die ihn motivierte, sagt sein Trainer.
I have this philosophy, if you train with the other decathletes, you will perform like them. So he hurdles with the hurdlers, with the best hurdlers on the team. He long jump with the best long jumpers on the team. He runs the sprint workout with the best sprinters in the team. He runs the 400, which he hates, by the way, with the best 400 meters on the team.
All das wäre in Deutschland übrigens kaum zu schaffen gewesen. Neugebauer, der vor wenigen Wochen sein Studium im Fach Wirtschaftswissenschaften abschloss, erhielt ein volles Stipendium mit Kost und Logis und wohnte nur wenige Minuten von der Trainingsanlage entfernt.
Alles an einem Campus auf einer Stelle ist halt schon echt sehr, sehr praktisch. Also wenn ich mal so überlegen muss, wie viel ich hier von A nach B fahren müsste, um zur Uni zu gehen, von zu Hause zur Uni, zum Training und sowas, so viel hin und her gefahre in Texas. Da habe ich nur einen Scooter und ich wohne 2 Minuten mit dem Scooter vom Campus away. Die haben alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, was man braucht als Sportler.
Jürgen Kall war über den Zehnkämpfer Leo Neugebauer und seinen Traum von einer olympischen Medaille. Der Leistungssport kann aber auch ganz schön zehrend sein. Das erleben zurzeit die deutschen Top-Ruderer. Rudern ist ja viele, viele Jahre eine absolute Bank in Sachen Medaillen für das deutsche Olympiateam gewesen. Gerade das Flaggschiff der Deutschlandachter. Aber Anspruch und Wirklichkeit fallen seit Jahren auseinander. Jan Dittjogeit begleitet die Ruderer seit vielen Jahren und er berichtet über die Lage vor Paris und woran das alles liegt.
Eine junge Truppe US-amerikanischer Ruderer, die aus dem Nichts kam und 1936 dann in Berlin Olympiagold im Achter gewann. Darum geht es in dem Hollywood-Film The Boys in the Boat. Der Historienfilm von Regisseur George Clooney wurde am Mittwoch dem deutschen Olympiateam gezeigt in Ratzeburg. In der Stadt, die wie keine andere für die deutsche Rudergeschichte steht, läuft gerade die UWV, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Die Spiele können kommen.
Die Vorfreude ist natürlich auf Paris.
Die Aufregung ist auf jeden Fall da. Die steigert sich dann auch täglich, je näher wir dann rankommen.
Natürlich steigt die Vorfreude.
Wir freuen uns, dass es dann demnächst losgehen kann.
Doch klar ist auch, weder die Vorfreude, der Hauch von Hollywood oder der Ratzeburger Pathos werden Wunderdinge bewirken können. Der deutsche Rudersport befindet sich nun schon länger in einer schweren Krise. Das weiß auch Chef-Bundestrainerin Brigitte Bielig.
Wenn man da zu so einem Event fährt, will man natürlich auch Medaillen mit nach Hause bringen. Aber wir sind noch nicht so weit da, glaube ich, brauchen wir noch unsere Zeit, um das wirklich wieder zu realisieren.
2012 in London war der Deutsche Ruderverband noch in allen 14 Bootsklassen vertreten. Jetzt sind es noch 7, wie vor 3 Jahren in Tokio. Dort hatte es mit nur 2-mal Silber ein ernüchterndes Ergebnis gegeben. Die Fehler der Vergangenheit haben den Verband eingeholt.
Ein Fehler war vielleicht in den letzten Jahren, dass diese zweite Reihe, diese Anschlusskader, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden sind, weil dann kein Trainer mehr Zeit für die hatte, die dann auch zu begleiten und dort auch die Leute weiterzuentwickeln.
Der deutsche Rudersport hat längst den Anschluss an die Weltspitze verloren. Andere Nationen wie die Niederlande oder Rumänien sind mit Vollgas vorbeigerauscht. Und der Bremsklotz Corona hat sein Übriges getan, so DRV-Sportdirektor Mario Volt.
Wettkämpfe fielen weg. Möglichkeiten waren in der Form ja weniger gegeben, sich dann wieder nicht nur für die Olympiakader vorzubereiten, sondern auch für die Anschlusskader. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir haben gänzlich alles verschlafen.
Und trotzdem gibt es seit Jahren Kritik an der Führung des Verbands. Von vielen Landesverbänden und Vereinen, aber vor allem auch von den Aktiven. Marc Weber ist so ein Beispiel. Der Hesse ist einer der besten deutschen Sculler, wollte sich aber nicht den Verbandsstrukturen unterordnen und in Norddeutschland trainieren. Ihm drohte dann der Verlust des Kaderstatus.
Das fand ich damals keine gute Aktion, weil es eben darum ging, geht nach Hamburg, macht nicht euren Doppelzweier in Hessen. Vielleicht hätte man da früher miteinander reden können, anstatt gleich so strikte Maßnahmen, sage ich mal, zu ergreifen von Verbandsseite aus. Wir haben dann endlich irgendwann geredet, haben uns darauf auch geeinigt, versuchen mittlerweile den Weg auch gemeinsam mit dem Verband Hand in Hand zu gehen.
In Paris startet Marc Weber nun im Doppelzweier. Das Boot hat zuletzt eine gute Entwicklung gezeigt. Und Sportdirektor Volt, an dem sich viel Kritik festmacht, will sich auch nicht alles schlecht reden lassen.
Wir sind auf einem guten Weg. Es hat sich durchaus was getan. Wir sind mit einer jungen Mannschaft gestartet in den Zyklus. Die individuelle Physis entwickelt sich weiter. Die Leistungen steigern sich. Und in Summe, glaube ich, sind wir innerhalb der Mannschaften gut zusammengewachsen.
Der deutsche Rudersport auf dem richtigen Weg. Aktivensprecher Jonas Wiesen, der Steuermann des Deutschlandachters, sieht das so.
Ich denke, da sind unsere sportlichen Leitungen in der richtigen Position, das einzusortieren. Also das überlasse ich ganz Sportdirektor und Cheftrainer.
Naja, Sie sind ja Athletensprecher, da werden Sie eine Meinung zu haben.
Das ist richtig, möchte ich trotzdem nicht hier an der Stelle diskutieren. Also es ist durchaus so, dass wir Dinge richtig machen und Dinge falsch, so wie das immer und überall passiert. Aber wir werden jetzt nicht hier im Einzeldetail diskutieren, was genau richtig und was genau falsch läuft.
Ist das vielleicht jetzt einfach der falsche Zeitpunkt dafür?
Ja, ich denke, wir haben voll die Olympischen Spiele im Fokus und deswegen werden wir uns auch darauf fokussieren.
Denn niemand will jetzt so kurz vor Olympia noch zusätzlichen Stress. Für Brigitte Bielich werden es die 5. Spiele sein. Sie war vor knapp 3 Jahren eher zufällig an den Posten der Chefbundestrainerin geraten, weil der eigentlich vorgesehene Kandidat überraschend zurückzog. Und würde sie heute den Job nochmal annehmen?
Ich sage ganz ehrlich, nein. Würde ich vielleicht mir nochmal überlegen. Aber ich würde jetzt an der Stelle mit den Erfahrungen, wenn mich jemand fragen würde, wenn ich jünger wäre, würdest du das machen, würde ich ja sagen.
Oliver Zeitler im Männereiner ist in Paris der einzige deutsche Goldkandidat. Der Frauendoppelvierer ist auf jeden Fall auch für eine Medaille gut. Um an mehr Edelmetall zu glauben, braucht man schon eine Menge Fantasie. Doch um diese anzuregen, war das Anschauen des Hollywood-Films von Clooney vielleicht genau richtig.
Also, probiert es nochmal. Ich wäre soweit.
Jan Dittjogeit über die Kritik am Deutschen Ruderverband und die aktuelle Form des Olympiateams. Und wo wir gerade dabei sind, ich will Ihnen jetzt noch eine andere Geschichte aus dem Leistungssport ans Herz legen. Die neue Podcast-Feature-Serie Die Turmspringerinnen. Deutschlandfunk-Autor Klaus Schirmer hat sich viel Zeit genommen, um junge Athletinnen über eine lange Zeit journalistisch zu begleiten.
Deutschlandfunk.
Ich habe 4 Turmspringerinnen begleitet.
Also vom Zehner, das ist so ein Adrenalinkick.
13 Jahre lang.
Der Leistungsdruck ist enorm. Ich habe auch das Gefühl, er wird von Jahr zu Jahr immer stärker.
Also Schiss, ihr habt.
Und erlebt, wie sie mit dem Leistungssport erwachsen geworden sind.
Angst haben.
Klar, wir sind alle Konkurrenten, aber Freundschaften schließt man immer. Und klar gibt es Zeiten, wo man sich dann halt zofft.
Was hat ihnen die Welt des Leistungssports gegeben? Was genommen?
Angst ist das größte Problem beim Wasserspringen.
Und was haben Sie vielleicht mitgenommen in Ihr zweites Leben danach?
Ohne Wasserspringen wäre ich niemals Schauspielerin geworden. Hätte niemals Andreas Dresen kennengelernt, wäre niemals nach Cannes gegangen.
Das ist der Podcast Die Turmspringerinnen. Die 6 Folgen erzählen von glanzvollen Erfolgen und bitteren Niederlagen, von schweren Verletzungen und überraschenden Comebacks, von mutigen Lebensentscheidungen und solchen, die andere über sie fällen. Die Turmspringerinnen. Groß werden im Leistungssport. Ab 18. Juli auf hörspiel-und-feature.de und in der Deutschlandfunk-App.
Die Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat ihren letzten Test für die Olympischen Spiele in Frankreich verloren. Das Team unterlag in Saarbrücken dem Weltranglisten-7. Brasilien mit 1:3. Für die deutschen Handballerinnen und Handballer gab es bei ihren letzten Leistungstests vor der Abreise nach Frankreich deutliche Siege. Thorsten vom Wege.
Das war ein schwieriges Testspiel, nicht weil der Gegner Japan hieß und eine Übermannschaft ist, nein, weil die Konstellation einfach eine gewagte ist. Deutschland heute gegen Japan beim Test in Stuttgart und dann in 8 Tagen erneut gegen die Asiaten. Da geht es dann um Punkte bei den Olympischen Spielen in Paris. Trotzdem hat die deutsche Mannschaft die ganze Sache hier souverän erledigt, hat gewonnen mit 35:25, war immer Herr im Haus vor 5.600 Zuschauern. Und ist so verdienter Sieger. Die Deutschen haben all ihre 3 Testspiele für sich entschieden. Gegen Frankreich, Ungarn und auch heute gegen die Japaner. Und fahren sicherlich mit breiter Brust in die französische Hauptstadt. Aber abgerechnet dann natürlich erst bei den Spielen in Paris.
Und die deutschen Handballerinnen siegen 27:20 gegen Brasilien. Die spanischen Fußballnationalmannschaften scheinen aktuell kein gutes Omen für die Deutschen zu sein. Wie die Männer vor 2 Wochen verpassen auch die U19-Frauen bei der Europameisterschaft gegen Spanien den Einzug ins Halbfinale. Jakob Peer berichtet.
Nach dem 3. Spiel ist Schluss. Die U19-Juniorinnen verlieren 0:2 gegen Spanien und scheiden damit nach der Gruppenphase aus. Das deutsche Team hatte alles in der eigenen Hand. Ein Unentschieden gegen Spanien hätte für Platz 2 und damit den Halbfinaleinzug gereicht. So stehen die beiden Teams am Ende punktgleich da. Durch die 2 Treffer gegen Deutschland stehen aber die Spanierinnen mit der besseren Tordifferenz in der nächsten Runde. An dem jährlich stattfindenden Nachwuchsturnier nehmen jeweils nur 8 Teams teil. Dadurch folgt nach der Gruppenphase direkt das Halbfinale. Die Halbfinals dieser U19-EM in Litauen finden am Mittwoch statt. Für die Spanierin geht es jetzt gegen England. Die Niederlande und Frankreich spielen um den 2. Finalplatz.
Und jetzt die Entscheidungsminuten zum Tour de France-Finale mit Moritz Kasserlet.
Die Sonne ist verschwunden an der Côte d'Azur hinter den Wolken, aber der Mann in Gelb überstrahlt hier eh alles. Tadej Pogacar gewinnt nicht nur diese Tour, er holt auch seinen 6. Tagessieg. Das können wir jetzt schon sagen. Es ist eine Triumphfahrt am blauen Meer, an den grünen Palmen und an Zuschauermassen vorbei. Während Remco Evenepoel, der Zeitfahrweltmeister, jetzt als Drittletzter gestartet, gleich ins Ziel kommt und die Bestzeit aufstellen wird, das steht mal fest. Aber sein Problem ist, dass eben noch 2 Fahrer nach ihm kommen. Jonas Vingegaard, der Gesamtzweite, ist besser unterwegs gewesen. Und vor allem Tadej Pogacar, der Mann im gelben Trikot, der pulverisiert hier alles. Evenepoel jetzt nochmal mit einem Schlusssprint auf den letzten Metern mit der Bestzeit im Ziel. Aber wer weiß, wie lange die anhält. Jonas Vingegaard ist jetzt auch schon auf dem letzten Kilometer an der Promenade des Anglais. Das ist die Promenade direkt am Mittelmeer, wo die vielen Zuschauermassen sind. Der Däne, gezeichnet von seinem Unfall im Frühjahr, lange Zeit konnte er gar nicht richtig trainieren, lag auf der Intensivstation. Das war keine optimale Vorbereitung, aber er hat trotzdem ein ganz starkes Rennen hier gemacht, über 3 Wochen. Eine Etappe gewonnen, einmal war er nah dran gestern im Kampf gegen Pogacar, aber an dem kommt er eben nicht ran. Jetzt begegnen sich die beiden sogar, die beiden fahren jetzt beide auf der Promenade. Pogacar aber in die andere Richtung, macht gleich einen U-Turn, während Vingegaard auf den letzten Kilometer geht. Bei Tempo 55 mit seinem aerodynamischen Radfahrhelm, der riesengroß ist, das war im Frühjahr ein großes Thema, aber es soll sehr viel Zeit bringen. Und Pogacar zählt jetzt mit der Hand auf dem Rücken. 1, 2, 3 Finger raus für seinen 3. Gesamtsieg. Das war schon mal das Signal nach Hause. In Slowenien stehen sie natürlich auch Kopf. Links von ihm sind jetzt die Zuschauermassen. Rechts auf der anderen Straßenseite auch noch mal welche. Und dahinter brannten die Wellen ans Meer. Vingegaard geht auf die letzten 500 Meter. Auch sehr elegant, wie er hier über dem Lenker hängt. Die Ellenbogen auf den Zeitfahrlenker gestützt. Er war bei allen Zwischenzeiten besser auch als Remco Evenepoel. Auch bei der letzten eben genommenen 5 Kilometer vor dem Ziel. Aber da hatte er schon 1 Minute Rückstand auf den Mann im Gelb, Tadej Pogacar. Für den das jetzt hier eine Triumphfahrt ist. Und die kritischen Fragen werden natürlich kommen. Zweifler gibt es nicht nur hier in Frankreich inzwischen genug. Wie kann es sein, dass ein Mann alles dominiert, 6 Tour-Etappen gewinnt und der Konkurrenz sich den Hauch einer Chance lässt und dabei so leicht aussieht? Vingegaard jetzt gleich im Ziel. Letzte Kurve, 100 Meter noch, dann geht's rauf auf die Zielgeraden, auf der normalerweise die Straßenbahnlinie 1 hier in Nizza fährt. Aber die Straßenbahnschienen sind zugeklebt mit der Folie, da besteht keine Gefahr. Er jetzt im Ziel, 10 Sekunden besser als Evenepoel. Das ist die neue Bestzeit, aber der Mann in Gelb, der kommt jetzt noch. Und wer hätte gedacht, der riskiert hier nichts mehr am letzten Tag. Er hat ja schon mehr als 5 Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung auf Vingegaard. Er hätte es ruhig angehen lassen können. Nein, das kann der Mann einfach nicht. Der will alles gewinnen. Vergleiche mit Eddy Merckx, Kannibale und so weiter sind angebracht. Alle Superlative sind benutzt. Und er macht es wieder. Er holt sich hier zum 6. Mal den Tagessieg. 1 Minute 30 hat er jetzt noch Zeit für die letzten 300 Kilometer. Geht nochmal aus dem Sattel, fährt jetzt hier gleich an mir vorbei. Tobender Applaus von den Zuschauern, viele Pogacar-Fans hier, viele dänische Fahnen auch, die über die gelbe Bande links und rechts hängen. Noch 150 Meter für Pogacar. Es ist der Toursieg 2024. Der Slowene fliegt hier ins Ziel zum Toursieg und zum 6. Tagessieg bei dieser Rundfahrt. Noch hat er beide Hände am Lenker. Jetzt winkt er nach rechts in die Menschenmenge, hat beide Hände nach oben, breitet die Finger aus und macht eine Geste wie so ein Gorilla. Hier bin ich, der Sieger der Tour. Glückwunsch an den Slowenen. Pogacar gewinnt die Frankreich-Rundfahrt, gewinnt diese Etappe wie auch an der Gesamtwertung. Er auf Platz 1, Jonas Vingegaard auf Platz 2 und Tadej Pogacar auf Platz 3 und Remco Evenepoel auf Platz 3. Pogacar im Ziel in den Arm genommen, unter anderem von Nils Polit, einem seiner Helfer.
Und das ist Moritz Casalet live aus Frankreich und das war das Finale der Tour de France. Es gibt sie noch, die Überraschung in der Formel 1. Das wollen wir auch noch vermelden an diesem Sonntag. Der Australier Oscar Piastri hat den großen Preis von Ungarn und damit seinen ersten Formel 1 Grand Prix gewonnen. Das war ein Doppelsieg für McLaren. Bis vor wenigen Tagen ist nicht klar gewesen, wer genau aus Russland und Belarus, das ja den Krieg in der Ukraine unterstützt, bei den Spielen in Paris teilnehmen darf. Nach jetzigem Stand werden nur wenige Dutzend Athleten mit russischem oder belarussischem Pass dabei sein. Und diese sogenannten neutralen Athleten werden unter neutraler Flagge starten, gewinnen sie Medaillen, erklingt eine eigens für diesen Zweck komponierte Hymne und ihre Medaillen werden nicht in den Medaillenspiegel einfließen. Wer jetzt genau kommt, warum und wie das Ganze in Russland, Belarus und auch in der Ukraine aufgenommen wird, weiß Gesine Dornblüt.
Nach jetzigem Stand werden 15 Athleten mit russischer und 17 mit belarussischer Staatsbürgerschaft in Paris dabei sein. Alle treten in Einzeldisziplinen an. Tennis, Kanusport, Rudern, Schwimmen, Radrennen, Gewichtheben, Schießen, Trampolinturnen, Taekwondo und Ringen. Mannschaften wurden vom IOC von vornherein ausgeschlossen, erläutert IOC-Sprecher Christian Klaue.
Dann Athleten, die den Krieg aktiv unterstützen, dürfen nicht antreten. Und der dritte Punkt ist, Athleten, die beim russischen oder belarussischen Militär oder den nationalen Sicherheitsbehörden unter Vertrag stehen, dürfen ebenfalls nicht antreten.
Viele russische Spitzensportler trainieren im Armeesportverein ZSKA oder bei Dynamo, der dem Geheimdienst nahesteht. Um zu überprüfen, welche Athleten die Teilnahmekriterien erfüllen, hatte die IOC-Exekutive im Frühjahr ein dreiköpfiges Gremium eingesetzt. IOC-Vizepräsidentin Nicole Huwertz und je ein Vertreter aus der Ethik- und der Athletenkommission luden am Ende insgesamt 60 Belarussen und Russen nach Paris ein. Etwa jeder Zweite hat die Einladung ausgeschlagen, darunter alle russischen Ringer und alle Judoka. Diverse russische Verbandsfunktionäre haben deutlich gesagt, was sie von denen halten, die der Einladung des IOC folgen. Zum Beispiel Umar Kremljow, Chef der russischen Boxföderation.
Diejenigen, die sich bereit erklärt haben, ohne Flagge und Hymne zu fahren, sind Verräter. Sie sollten besser gar nicht erst zurückkommen. Diejenigen, die nicht fahren, sind für mich echte Männer. Ich bin stolz auf sie.
Irina Wiener, die Chefin des Verbands Rhythmische Sportgymnastik, sprach gar verächtlich von einer Truppe von Obdachlosen. Jewgeni Pluschenko dagegen, zweifacher Olympiasieger im Eiskunstlauf, sagte dem russischen Sportexpress, man solle auf jeden Fall auch unter neutraler Flagge starten. Die Gegner würden auch so begreifen, woher die Athleten kämen. Diese könnten beweisen, dass, Zitat, unser Land das Beste ist. Nicht alle Absagen sind auf Druck zurückzuführen. Andrei Rublev, Nummer 2 des russischen Tennis, gab gesundheitliche und Termingründe an. Seiner Kollegin Ludmila Samsonova gefällt der Untergrund auf dem olympischen Tenniscourt nicht. Radrennfahrer Alexander Vlasov sagte schon vor seinem Knöchelbruch bei der Tour de France ab. Bei den letzten Sommerspielen in Tokio waren noch mehr als 300 russische Sportler am Start. Dass es nun wegen des russischen Angriffskrieges nur etwa 5% davon sind, führt Matvei Bitny, Sportminister der Ukraine, darauf zurück, dass die Ukrainer Druck gemacht haben.
Ich denke, das ist unser Erfolgsrezept und wir müssen es weiter nutzen.
Die Ukraine ihrerseits tritt mit rund 140 Athleten an. Sportminister Bitny wäre es noch lieber gewesen, gar keine Russen oder Belarussen am Start zu sehen. Das Ministerium führt eine Liste mit Athleten und Sportfunktionären aus den beiden Ländern, die seiner Ansicht nach den Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Auf dieser Liste steht im Internet öffentlich einsehbar zum Beispiel der Name der russischen Trampolinturnerin Angela Blatzewa. Sie hat an einem Wettbewerb in Südrussland teilgenommen, bei dem ein großes Plakat mit dem kriegsverherrlichenden Z-Symbol an der Wand hing. Oder die russische Tennisspielerin Diana Schneider. Sie hat einen Telegram-Post der russischen Propagandachefin Margarita Simonyan geliked, in dem diese stolz auf Russland äußert, trotz oder gerade wegen des Krieges. Blatzewa und Schneider wurden trotzdem vom IOC nach Paris eingeladen und haben zugesagt. Dazu Ukraines Sportminister Bitny.
Wir sind der Meinung, dass russische und belarussische Athleten überhaupt nicht dort sein sollten, weil wir jeden von ihnen als Agenten für hybriden Einfluss betrachten.
Vor wenigen Tagen hat eine internationale NGO mit Namen Global Rights Compliance nachgelegt. 17 vom IOC nach Paris eingeladene Belarussen und Russen hätten den Angriffskrieg öffentlich unterstützt und sollten deshalb von der Teilnahme wieder ausgeschlossen werden, fordert die Organisation. Das IOC weist diese Forderung zurück. Sprecher Klaue.
Alle Athletinnen und Athleten sind in Übereinstimmung mit den von der IOC-Exekutive formulierten Bedingungen überprüft worden.
Weder in Belarus noch in Russland werden die Olympischen Spiele im Fernsehen gezeigt. Nach den landesweiten Staatssendern hat vor wenigen Tagen auch der russische Sportsender Match TV bekannt gegeben, auf die Übertragung zu verzichten. Gucken kann man allerdings im Internet. Das lohne sich, auch wenn ganze Sportarten ohne Athleten aus Russland auskommen, verspricht die ehemalige rhythmische Sportgymnastin und Bloggerin Lena Krupina in einem YouTube-Video.
Auch wenn wir keine Flagge sehen und keine Hymne hören, wird es reichlich russische Gymnastinnen geben und solche, die sehr eng mit Russland verbunden sind.
Krupina meint Gymnastinnen, die in Russland geboren wurden, aber schon länger im Ausland leben und eine neue Staatsbürgerschaft haben.
Gesine Dornblüt berichtete. Krieg und Spiele, so heißt auch eine neue Dokumentation der ARD, in der es auch, aber nicht nur um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Spiele geht. Diese Spiele finden im Kontext sehr vieler politischer Konflikte statt. Und der Mitautor dieses neuen Films, Robert Kempe, ist an viele dieser Orte gereist und hat mit den Akteuren aus dem Sport unter Kriegsbedingungen gesprochen, auch in die Ukraine und nach Russland. Herr Kempe, in der Ukraine ist ja lange befürchtet worden, dass diese Spiele eine Werbeveranstaltung für den russischen Angriffskrieg werden. Wie wichtig ist denn den Athletinnen und Athleten ein Zeichen, das von ihrem Land an die Welt ausgesendet wird?
Die Sorgen, dass das eine Werbeveranstaltung für russische Athletinnen und Athleten und letztlich für Russland werden könnte, die gibt es immer noch dort im Land. Keiner, mit dem ich gesprochen habe, ist zufrieden mit der Entscheidung des IOC, diese Athleten als neutrale Athleten teilnehmen zu lassen, weil eben aus Sicht der ukrainischen Sportler oder des ukrainischen Sports da gar keine Neutralität gegeben sein kann. Umso wichtiger ist es natürlich, dass das Land versucht, selber Botschaften zu senden. Und das hat sich natürlich durch diesen Angriffskrieg auch immens zugespitzt. Wir haben zum Beispiel mit dem ukrainischen Sportminister sprechen können, der uns gegenüber nochmal ganz klar gesagt hat, dass die Athleten eben auch so eine Art Botschafter sind des Landes hier bei den Spielen in Paris und dass sie eben auch eine gewisse Vorbildfunktion haben oder eine erweiterte Vorbildfunktion auch für die Bevölkerung im Land, auch für die Jugend im Land. Und das ist natürlich schon fast so auch so ein politischer Auftrag, den diese Sportler, diese Sportlerinnen dort haben. Wir haben im Rahmen unserer Dreharbeiten ja auch mit der Gymnastin Maria Wysyczanska sprechen können, eine rhythmische Sportgymnastin, die hier mit dem Team in Paris antreten wird und die das auch nochmal so gespiegelt hat, dass dieser Druck eben immens ist, nicht nur gute Leistung zu zeigen, also den allgemeinen Druck, den man als Sportler natürlich hat, sondern eben auch dieser gesellschaftliche Druck, diese Verantwortung, die man gegenüber dem Land hat und, wie sie uns gesagt hat, natürlich vor allen Dingen gegenüber den Soldaten an der Front, um dort eben auch nochmal so ein ja, so einen Hoffnungsschimmer zu setzen und auch nochmal so einen Grund, so eine Motivation mitzuliefern, für was man eigentlich derzeit kämpft seit 2,5 Jahren. Mhm. Das ist also schon was sehr Spezielles, so ein sehr spezieller Druck, den diese Athletinnen dort ausgesetzt sind.
Also ein Zeichen an die Welt und ein Zeichen an die Bevölkerung im Land. Der IOC-Chef Thomas Bach, der hat ja 2023 noch davon gesprochen, auch das kommt ja im Film vor, dass diese Spiele von Paris ein Symbol für weltweite Geschlossenheit und Frieden sein sollen. Wie möchte denn das IOC dieses Zeichen setzen in Paris?
Das wird man noch abwarten müssen, was man letztendlich dafür eine Symbolik sich ausgedacht hat. Der Kommunikationschef oder der Pressesprecher des IOC, Mark Adams, hat gestern auf einer Pressekonferenz eben nochmal betont, dass diese Wettkämpfe hier in Paris eben für so ein friedliches Miteinander stehen sollen. Also das ist letztlich aber auch die übliche IOC-Rhetorik, die wir aus den letzten Jahren immer wieder gehört haben und kennen. Vielleicht kann sich manche noch dran erinnern. Diese Friedensbotschaften wollte man ja schon mal 2018 aussenden. Damals bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang. Es gab diesen Einmarsch des gesamtkoreanischen Teams, also bestehend aus Nord- und Südkorea. Damals wollte man schon diese Botschaft aussenden. Wie wir jetzt wissen, ist von dieser Botschaft leider nicht viel hängen geblieben. Aber das IOC hat ja immer wieder betont, dass diese Spiele eben die Welt letztlich zusammenführen können. Natürlich bleibt es ein Geheimnis, wie das letztendlich genau funktionieren soll. Man appelliert ja immer wieder an diesen olympischen Waffenstillstand. Wie wir wissen, wird der derzeit eben auch nicht eingehalten. Also wir werden hier bei viel, viel Symbolik bleiben und bei allen Gesprächen, die wir im Rahmen des Films mit Athleten und auch Sportfunktionären führen konnten, wird es schwer sein, wirklich hier so eine glaubwürdige Friedensbotschaft auszusenden. Man hat, glaube ich, mitbekommen, dass sich gerade in diesen Krisen- und Konfliktherden der Welt der Sport sich sehr massiv politisiert hat im Zuge der Schicksale, die unterschiedlichen Gesellschaften dort erleben.
Sie und Ihre Kollegen waren ja neben der Ukraine und Russland auch in Afghanistan, in den Palästinensergebieten und Israel. Wir können ja mal konkret drauf schauen. Also geht man da dann von so einem Friedenssymbol Olympia aus?
Das haben wir kaum gehört auf unserer Drehreise. Wenn Sie über Palästina und Israel sprechen, da ist es eher so, dass durch die unterschiedlichen Schicksale oder Geschehnisse, die dort passiert sind, also zum einen dieser Terrorangriff am 7. Oktober auf Israel, aber eben auch durch die Reaktion Israels im Gazastreifen, durch den Krieg, der dort seit Monaten stattfindet, dass sich Sport und Politik dort gar nicht mehr teilen lassen. Wir haben unter anderem mit einem Boxer gesprochen, einem palästinensischen Boxer, der uns gegenüber sagte, dass eben dieser Krieg ihn nur noch mehr motiviere und er hier für seine verstorbene Familie beziehungsweise für seine verstorbenen Freunde kämpfen wolle, die in Gaza ums Leben gekommen sind. Dasselbe aber erzählt uns auch eine israelische Judoka, die hier die Europameisterin Rasch Hershko, die eben auch sagt, dass sie aus diesem Grund dafür sorgen möchte, dass die Fahne Israels hier bei diesen Spielen wehen wird. Also diese Mechanismen, die sind durchaus vergleichbar, die es da gibt. Es geht so weit, dass der palästinensische NOK-Präsident Jibril Rajoub uns gegenüber nochmal den Ausschluss Israels auch gefordert hat. Die israelische NOK-Präsidentin Yael Arad wiederum bezeichnet solche Forderungen einfach nur als zynisch im Angesicht allem, was dem Land Israel widerfahren ist am 7. Oktober. Also da kriegt man mit, dass diese Stimmung sehr, sehr aufgeheizt ist und man sich schwer vorstellen kann, dass es hier zu einer Art, friedlichen Koexistenz, wenn man so möchte, kommen soll. Eher im Gegenteil, es gibt ja durchaus auch die Nachrichten gerade, dass es Drohungen gibt, E-Mail-Drohungen an israelische Athleten. Wir wissen von Demonstrationen hier auch in Paris, die ja immer wieder fordern auch, dass Israel nicht teilnehmen solle bei den Olympischen Spielen. Also da muss man abwarten, wie sich diese Situation zuspitzt und was letztendlich dann wirklich bleibt oder was für Botschaften hier bei Olympia letztlich ausgesendet werden.
Und dann vielleicht noch zu Afghanistan, da ist ja Sport für Frauen unter den Taliban inzwischen wieder verboten und das IOC muss schon auch viel Kritik dafür einstecken, dass es das Taliban-regierte Afghanistan zulässt zu diesen Spielen, zumal ja ausgerechnet bei diesem Team die Geschlechterparität, 3 Männer, 3 Frauen, gefeiert wird. Wie wird das denn von Sportlerinnen im Land bewertet?
Ich glaube, dass sich das Internationale Olympische Komitee bewusst ist, dass das mit die sensibelste Topic ist, die man letztlich hier bei den Olympischen Spielen zu verantworten, aber auch zu verwalten hat. Im Land selbst, in Afghanistan, wird das von Frauen, wir konnten mit Frauen sprechen, ehemaligen Leistungssportlerinnen, Nationalmannschaftsathletinnen, die im Land geblieben sind, weil sie es, wie sie uns gegenüber sagten, leider nicht geschafft hatten, das Land zu verlassen und dort in stetiger Sorge leben, dass ihre Sportvergangenheit entdeckt wird. Und die sehen das schon als eine relativ zynische Entscheidung, muss man sagen, dass nun Afghanistan beim Einmarsch oder bei der Eröffnungsveranstaltung letztlich, dass dadurch suggeriert wird mit diesem geschlechterparitätischen Team, dass es so eine Art Geschlechtergleichheit im Land gäbe, die es natürlich überhaupt nicht gibt. Afghanistan gehört zu den Ländern, wo die Frauenrechte mit am repressivsten, am schwierigsten, am brutalsten letztlich unterdrückt werden. Und da hat man wenig Verständnis für. Und eine Athletin, die Nationalmannschaftsathletin, die ich erwähnt hatte, hatte uns gegenüber klar gesagt, dass das eben ein Signal ist, dass auch alles, was die Frauen im Land eben erreicht hatten, bevor die Taliban die Macht ergriffen oder an die Macht dort kamen, dass das alles unsichtbar gemacht werde und dass dieses Team so nicht teilnehmen könne, weil eben die Frauen, die es letztlich geschafft haben, Dinge machen können, die den Frauen im Land verwehrt bleiben. Und verwehrt bleiben heißt in dem Sinne, dass wenn sie doch Sport treiben würden, dass es für sie dort um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leib und Leben geht.
Das Gespräch mit Robert Kemper haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und den Film Krieg und Spiele, den gibt es schon jetzt in der ARD Mediathek oder am Dienstagabend um 22.50 Uhr im Ersten. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn man die letzten Sommerspiele, die von Tokio 2021, als die eigentümlichsten Spiele in den vergangenen Jahrzehnten beschreibt. Mitten in der Pandemie und ohne Gäste aus dem Ausland wollte Japan eine Party, zumindest für die eigene Bevölkerung, die dann aber nicht stattgefunden hat. Unser Autor und Japan-Experte Felix Lill berichtet heute, dass dort drei Jahre später kaum jemand mit Freude darauf zurückschaut.
Denkt Shino Haseo an das große Sportevent zurück, das immer noch Tokio 2020 heißt, obwohl es vor drei Jahren in ihrem Heimatort stattfand, zuckt sie mit den Schultern.
Es kommt einem heute wie ein Ereignis vor, das man schon wieder vergessen hat.
Die 40-jährige Erzieherin aus Tokio gibt zu, dass sie sich einst auf Olympia gefreut hatte. Aber als die Sommerspiele dann endlich begannen, war die anfängliche Begeisterung längst verschwunden. Da war ja nicht nur die belastende Corona-Pandemie, wodurch diese größte Sportveranstaltung der Welt um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben wurde. Tokio 2020. Als es dann endlich soweit war und die besten Sportlerinnen und Sportler in die japanische Hauptstadt kamen, hatten die Menschen in Japan Olympia aus mehreren Gründen den Rücken gekehrt.
Nur für die neuen Sportarten wie Skateboard und Surfing hat Olympia einen starken Eindruck hinterlassen. Aber das liegt wohl eher daran, dass man diese Sportarten hier vorher kaum gesehen hatte. Sie dann plötzlich da waren und Japan darin Medaillen gewann. Aber es gab insgesamt auch viel zu viele Skandale. Da blieben keine guten Erinnerungen übrig.
Was Shino Haseo sagt, ist in Tokio heute häufig zu hören. Die Olympischen Spiele von vor drei Jahren waren eine schockierend unbeliebte Veranstaltung. Und dies nicht nur wegen mehrerer Korruptionsskandale. Inmitten der Pandemie zeigten Umfragen schon vor der Austragung, dass zwei Drittel im Land für eine weitere Verschiebung oder eine Absage der Spiele waren. Die Veranstalter zogen die Spiele trotzdem durch. Sportlich lief es dann rund, mit vielen Medaillen für Japan. Trotzdem war direkt nach Ende der Spiele und auch ein Jahr später noch rund die Hälfte des Landes der Meinung, im Sommer 2021 hätte es in Tokio kein Olympia geben dürfen. An einem Nachmittag sitzt die Tokioterin Shino Haseo in einem Geschäft im Zentrum der Metropole und diskutiert mit anderen Stadtbewohnern über diesen skurrilen Sommer 2021. Mitten in der Pandemie wurden die Menschen zum Daheimbleiben angehalten. Aus dem Ausland durften keine Besucherinnen zu Olympia reisen. Aber für die Wettbewerbe kamen 10.000 Athleten ins Land. Immerhin gelang es Tokio dann, die Spiele reibungslos über die Bühne zu bringen. Wäre das nicht Grund, stolz zu sein? Der Bluesmusiker Motokuni no Kui schüttelt den Kopf.
So hat das kaum jemand empfunden. Es fühlte sich eher so an, dass die Organisatoren einfach ihr Recht durchgesetzt haben. Und das war's. Olympia sollte doch das Fest der Sportler und der normalen Menschen sein. Aber das wurde es nie. Man redet heute gar nicht mehr drüber. Es wurde verschoben und dann wurde es halt durchgeführt.
Tokios Olympia wurde vor allem für einige wenige eine große Party. Sponsoren bestochen Organisatoren im großen Stil. Im Frühjahr 2023 kamen dann die ersten Gerichtsurteile. Einige Manager von Olympia-Partnern, zum Beispiel vom Kleidungshersteller Aoki oder der PR-Firma ADK, haben bereits Haftstrafen erhalten. In der Nähe des Musikers Motokuni no Kui sitzt der 27-jährige Itsuki Hozumi. Obwohl er Sportfan ist, kann auch er nicht in Erinnerungen schwelgen.
Man denkt jetzt höchstens an die Sportarten zurück, die man sowieso mag. Aber dass Olympia jetzt ein besonders eindrückliches Event werden würde, das hatten wir ja schon vorher nicht mehr geglaubt.
Olympia 2020 are awarded to the city of Tokio.
Die Tokioter Olympia-Organisatoren hatten den Mund etwas zu voll genommen. Der damalige Premierminister Shinzo Abe hatte einen Wirtschaftsboom für Japan versprochen. Außerdem sollten die Spiele ohne Kosten für die Steuerzahlenden auskommen. Und durch die mehrwöchige Sportparty würde deren Austausch mit der Welt verstärkt. Am Ende geschah nichts davon. Der ohnehin sehr optimistisch kalkulierte Wirtschaftsboom blieb schon wegen der Pandemie aus. Die Erzählung der Spiele ohne Kosten für die Allgemeinheit entpuppte sich schnell als buchhalterischer Trick. Und internationales Flair war bei Olympia vor leeren Rängen kaum zu spüren. So fiel auch ein weiterer Effekt schwach aus, den sich Olympia-Gastgeber stets erhoffen, dass der Nachwuchs motiviert wird, Sport zu treiben. So beurteilt es Carola Hommerich, Soziologieprofessorin an der Sophia-Universität in Tokio. Auf die Frage, ob ihre Kinder im Schulalter irgendwas von Olympia mitgenommen haben, sagt sie zudem:
Nee, Olympiade hat dafür die auch überhaupt keine Rolle gespielt. Also da irgendwie mit Schulklassen hingehen und so, also irgendwie vieles war ja dann gar nicht mehr möglich. Also dass Kinder sich dann inspiriert fühlten zu sagen, oh, so will ich auch werden und so. Ne? Darum geht es ja dann wahrscheinlich auch, ne? Dass man sich dann da reinhängt. Nee.
Diverse Vorhaben, Schulklassen zu den Olympischen Spielstätten zu bringen, fielen pandemiebedingt ins Wasser. Mittlerweile ist die Regierung auch kleinlaut, was die sonst oft bemüht betonten Hinterlassenschaften von Olympia angeht. Es gibt kaum welche. Wie groß und dunkel der Schatten dieser Spiele von Tokio ist, zeigte sich sogar noch Ende 2023. Inmitten mehrerer Korruptionsskandale rund um Tokio 2020 zog die nordjapanische Stadt Sapporo ihre Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2030 zurück. Man wolle nicht schon wieder gegen die öffentliche Stimmung ein Großevent veranstalten, war zu hören. Für künftige Bewerbungen dürften die Spiele von Tokio nun als mahnendes Beispiel dienen. Auch wenn dem Schneider und Fußballfan Itsuki Hozumi zum Schluss dann doch auch etwas Positives einfällt.
Das Olympiastadion wird immerhin weiter benutzt. Die Fußballnationalmannschaft spielt da jetzt. Auch große Konzerte werden da ausgetragen. Ich war jetzt schon einige Male da und ich finde, es ist wirklich ein sehr schönes Stadion.
Für Reisende aus dem Ausland ist das Stadion, dessen Struktur weitgehend aus Holz gebaut wurde, heute eine beliebte Attraktion. Bei Sportfans schwingt allerdings die Erinnerung mit, dass die Tribünen damals leer bleiben mussten, als im Sommer 2021 die ganze Welt hinsah.
Ein Beitrag von Felix Lill. In weiten Teilen Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst auch heute wieder vor schweren Gewittern. So weit, so normal wahrscheinlich für den Hochsommer. Aber häufigere Extremwetterlagen wie Starkregen oder Dauerhitze sind laut Experten eine Folge des menschengemachten Klimawandels. Starke Niederschläge haben diesen Sommer auch schon Sportevents wie die Fußball-EM erwischt. Und es drängt sich schon die Frage auf, wird da auch bei Eventorganisatoren schon umgedacht? Dieser Frage ist Benedikt Kaninski nachgegangen.
Ende Juli läuft im Achtelfinale der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Dänemark die 35. Spielminute.
Also die Wolken werden dunkler, die Blitze heller, der Wind stärker und der Donner kommt näher. Da geht Sicherheit vor, sowohl für die Zuschauer gerade draußen als natürlich auch hier für die Spieler.
Der Schiedsrichter muss das Spiel für gut 20 Minuten unterbrechen. Nur eine Woche vorher, beim Tennisturnier Ladies Open in Berlin oder auch beim Hockey Final Four in Bonn, sorgt starker Regen für Spielverschiebungen.
diese Planbarkeit geht einfach sehr verloren, was das Wetter angeht.
Sagt Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz, die sich für Klima- und Umweltschutz einsetzt. Aktuell bereitet sie sich auf ihre dritten Olympischen Spiele vor.
Und es kann halt jetzt irgendwie von einem auf den anderen Tag passieren, dass man dann doch in Paris steht und halt 8 Spiele unter 30 Grad macht. Und es hat halt die letzten 6 Monate überhaupt nicht stattgefunden für uns.
Bei der Weltmeisterschaft in Argentinien vor 2 Jahren habe sie erlebt, wie Zuschauer während eines Gewitters auf einer Tribüne sich selbst überlassen worden seien. Bei den Olympischen Spielen in Paris werden über 15 Millionen Besucher erwartet. Die Zuschauer sitzen zum Beispiel am Place de la Concorde oder im Stadion am Eiffelturm im Freien auf mobilen Tribünen, die extra für die Spiele aufgebaut werden und keine Überdachung haben. Ein Risiko. Bei den French Open Ende Mai mussten an manchen Tagen alle Spiele auf den nicht überdachten Außenplätzen wegen starken Regens abgesagt werden. Stefan Wagner ist der erste Vorsitzende im Verein Sports for Future. Er glaubt, dass bei der Planung von Sportgroßveranstaltungen wie den Olympischen Spielen Extremwetter deutlich stärker mitgedacht werden muss.
Natürlich wird es dann mehr und mehr Sportstätten geben müssen, die auch beispielsweise Fußballstadien, die dann eben auch verschließbar sind, also und klimatisierbar sind, sodass dann eben noch Sportveranstaltungen möglich sein werden.
Solche Umbaumaßnahmen an den Sportstätten könnten Vereine, Verbände oder Kommunen viel Geld kosten. Auch die Agenturen, die große Sportveranstaltungen wie die Finals in der Region Rhein-Ruhr oder den Berlin-Marathon umsetzen, müssten Kosten für Regen- oder Hitzeschutz einrechnen. Richard Röhrhoff ist Geschäftsführer bei der Essen Marketing GmbH und der Meinung, dass auch kostengünstige Alternativen die Sicherheit der Zuschauer und Athleten verbessern könnten.
Ich denke, dass man insbesondere über die Wetterprognosen zusehen muss, dass man die Veranstaltungen stärker schützt. Die Digitalisierung gibt auch die Möglichkeit, mit den Gästen der Veranstaltung in Echtzeit zu kommunizieren, die Besucherlenkung zu verbessern. Ich glaube, das sind jetzt keine Dinge, die groß ins Geld gehen.
Röhrhoff geht davon aus, dass auch in Zukunft viele Sportveranstaltungen regulär stattfinden.
Ich glaube, es braucht in Zukunft ein bisschen Flexibilität, vielleicht auch in der Terminierung, weil die Wetterereignisse in Deutschland eigentlich nicht dauerhaft sind, immer nur kurz und temporär und dann zeitlich verschoben werden können, sodass am Stattfinden sich nichts ändern wird.
Das System und die Planung der Spielpläne ist komplex. Gerade kleinere Sportarten sind etwa darauf angewiesen, dass sie zu geeigneten Tageszeiten stattfinden, um auch medial abgebildet zu werden. Außerdem bedeuten Verlegungen in die Morgen- oder Abendstunden auch, dass Flutlicht auf den Sportanlagen installiert sein muss. Dazu kommt die Qualität der Wetterprognosen. Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes heißt es dazu, es liegt in der Natur der Wettervorhersage, sogar selten exakt richtig zu liegen. Dass das Gewitter beim Spiel zwischen Deutschland und Dänemark genau über dem Stadion passierte, war nicht abzusehen. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe spricht sich deshalb dafür aus, für solche Situationen vorzusorgen.
Kostenlose Trinkwasserspender, Sonnencremespender, ausreichend Schattenflächen. Es gibt sogar Ideen zur Bereitstellung von Blitzschutzhütten. Das sind alles Möglichkeiten, um diesen Extremwetterereignissen entgegenzuwirken und Veranstaltungen in gewisser Weise wetterfest zu machen.
Es brauche außerdem klare Kriterien von den Organisatoren, um im Ernstfall eine Unterbrechung der Wettkämpfe durchzuführen. Auch die Sportler müssten sich mit dem neuen Normal von Extremwetterereignissen auseinandersetzen. Zuletzt hatte ein Bericht der British Association for Sustainable Sport die Folgen extremer Hitze für Athleten aufgezeigt. Darin wurde außerdem vor ähnlichen Bedingungen wie 2021 in Tokio mit Temperaturen von 34 Grad und höher gewarnt. Einige internationale Sportverbände haben bereits angekündigt, dass sie ihren Athleten für die Zeit im Olympischen Dorf tragbare Klimaanlagen zur Verfügung stellen werden. Ob es während der Olympischen Spiele in Paris tatsächlich zu einer Hitzewelle kommt, kann bislang aber keine Wetterprognose mit Gewissheit zeigen.
Das war ein Beitrag von Benedikt Kaninski und das war es auch mit Sport am Sonntag. Die große ausgeruhte Bilanz der Tour de France, die gibt es heute Abend 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk im Sportgespräch. Zu Gast ist der deutsche Ex-Radprofi Marcel Kittel. An dem Abend, an dem Joe Biden seine Präsidentschaftskandidatur aufgibt in den USA. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.